Well, who do you think is your favorite princess?
You, yeah. Oh.
Ich bin Miriam Dawood-Wandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.
Morgens Zirkus, abends Theater. Der Erziehungspodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John.
Herzlich willkommen. Heute ist Premiere, der erste Podcast des Hamburger Abendblatts zum Thema Kinder, Jugendliche und Erziehung. Zu Gast ist bei mir heute ein ganz besonderer Experte, worüber ich mich sehr, sehr freue, Jan-Uwe Rogge. Er ist Erziehungsexperte und man muss es wohl so sagen Bestseller-Autor. Wahrscheinlich kennt jeder sein Buch Kinder brauchen Grenzen. Und genau um das Thema soll es heute auch gehen bei unserem Gespräch. Wann haben Sie das Buch eigentlich geschrieben in der ersten Auflage und warum?
In der ersten Auflage habe ich es geschrieben 1991, also fast 30 Jahre her. Und es ist ja immer so verstanden worden als ein Buch gegen antiautoritäre Erziehung oder so, was ein völliger Quatsch ist, sondern auch Summerhill.
Da gab es klare Grenzen,
Regeln beispielsweise. Und was ich versucht habe, Grenzen vielfältig zu sehen. Also einmal Grenzen auch, sich selber Grenzen zu setzen. Also als Mutter, als Vater, als Erziehender, also sich selber Grenzen zu setzen. Ich habe es dann später genannt, Kinder brauchen Eltern, die sich Grenzen setzen. Also auch das zu lösen von, ist es alles machbar beispielsweise. Der zweite Gedanke war, dass die Kinder insofern Grenzen auch wollen. Sie brauchen eigene Räume, eigene Zeiten, das war der zweite Gedanke. Und der dritte Gedanke war natürlich Grenzen setzen als Technik. Das waren so drei Gedanken. Das war Resultat von Beratung, die ich gemacht habe mit Eltern. Ja, lebendige Erfahrung, das war, haute damals richtig gut rein, das Buch. Und in der Zwischenzeit ist es, glaube ich, 2 Millionen Mal verkauft.
Wahnsinn.
In 23 Sprachen, glaube ich, übersetzt. Und und seit der Zeit ziehe ich als Grenzensetzer und Grenzenschützer durch die Republiken.
Ja, umso mehr freuen wir uns, dass wir Sie hier haben, denn das Buch ist ja, wie gesagt, wirklich ein Bestseller und Grenzen setzen ist ein Thema, womit sich alle Eltern, glaube ich, befassen. Sie haben ja eben schon ein bisschen angedeutet, dass das nicht negativ gemeint ist, also im Sinne von rein Bestrafung oder so, sondern dass es auch ein Stück weit, also dass es auch positiv sein kann und Kinder das sogar brauchen. Warum brauchen Kinder Grenzen?
Naja, sie brauchen zunächst einmal Grenzen, um wirklich eigenen Raum und eigene Zeit zu haben. Also ich mache das Eltern immer klar, vor 50, 60 Jahren hat man hinter Büschen gespielt als Kinder. Und da war man unter sich. Da war die Kinderrepublik. Und das war kein Ort von, Basisdemokratie hinter den Büschen. Ne, da ging es ja auch zur Sache. Aber die Kinder wussten untereinander, woran sie waren. Und sind jeden Tag wieder hinter die Büsche gegangen.
Die hatten ihre eigenen Regeln gemacht.
Die waren teilweise auch brutal, ne? Wenn der 5-Jährige gegen den 9-Jährigen aufbegehrte, der kriegte kurz was auf den Deckel. Ne? Und der 5-Jährige hat sich das teilweise gefallen lassen, weil er wusste, in 4 Jahren bin ich 9. Ne? Also so, das ist ja das Lernen. Also dieses auch den Kindern Raum und Zeit zu geben. Ne? Heute gibt's ja, ich sag's immer den Eltern auch heute gibt's ja auch noch Bücher, ne? Aber heute steckt in jedem Busch eine Mutter. Und die Kinder werden ununterbrochen kontrolliert. Nicht? Also im Lied vom Hänschen Klein heißt es, Hänschen Klein geht allein. Ne? Hänschen geht, da wird nicht gefahren. Heute werden die Kinder ununterbrochen gefahren. Jahren. Und wenn sie aus dem Kindergarten kommen, heißt sofort, wie war es im Kindergarten? Sie kommen aus der Schule. Ne? Mir hat neulich mal ein 8-Jähriger gesagt, ich komme aus der Schule und die Fragerei geht weiter. Also Grenzen auch den Kindern Raum und Zeit zu lassen für eine ganz autonome, eigenständige Entwicklung. Also das war dieser sehr positive Begriff auch von Grenze, der Raum und Zeit schafft.
Daneben, glaube ich, sprechen Sie auch von Halt, die Grenzen den Kindern geben. Also Kinder, die in einer Welt, die sie noch nicht richtig verstehen, irgendwie Leitplanken brauchen, so habe ich das immer verstanden, oder?
Ja, Kinder brauchen Halt, Kinder brauchen Orientierung. Und wer gibt Halt und wer gibt Orientierung? Die Eltern oder die Erzieherinnen, die Lehrer, Lehrerinnen geben Halt und Orientierung. Wenn Kinder in die Welt hinausgehen, wie das Hänschen, ne? Er braucht Hänschen Halt. Und im Lied heißt es weiter mit Stock und Hut. Jedes Kind geht in die Welt hinaus. Es braucht den Stock nicht, um zu schlagen, sondern der Stock, der Halt gibt und den Kindern zeigt, woher sie gekommen sind und wo sie hin, wo sie möglicherweise auch wieder hingehen, wenn die Stürme toben. Ne? Mit Stock und Hut. Hut heißt, jedes Kind braucht Behütung. Und behütende Sprüche lauten nicht, sei vorsichtig, pass bloß auf, sondern behütende Sprüche, die lauten, du machst es, du schaffst es. Also dieser positive Gedanke, auch den Kindern Vertrauen zu schenken und Vertrauen mitzugeben. Das, denke ich, ist ein zentrales Moment für Halt und für Orientierung.
Das ist sehr interessant. Was sind denn das für Grenzen, die zum Beispiel gesetzt werden müssen?
Also zunächst einmal überwinden Kinder ja Grenzen. Ne? Also ich kenne kein Kind, was 2 Meter vor einer Grenze stehen bleibt und sagt, oh, eine Grenze, mein Gott, jetzt wird's gefährlich. Ne? Kinder gehen ja auf die Grenze, gehen in das Land jenseits der Grenze. Also fangen wir mit dem Säugling an, der fängt an zu krabbeln. Ne? Der geht, erobert den Raum und erobert die Wohnung, das Haus und geht dann immer, ne, und geht dann immer weiter. Also es erweitert räumliche Grenzen, es erweitert zeitliche Grenzen. Es will beispielsweise nicht unbedingt dann ins Bett, wenn die Eltern es wollen, sondern, ne, das Kind empfindet sich als stark, das Kind empfindet sich als groß, also reibt es sich an Grenzen. Und es hört ja auch von den Eltern häufig, du bist doch schon groß, ne? Also, du bist doch schon groß, du kannst doch alleine schon schlafen, beispielsweise, ne? Und das Kind denkt, wieso soll ich alleine schlafen? Ne? Ihr seid zu zweit, ihr pennt zusammen und ich bin hier alleine in der Höhle. Also, es reibt sich daran, warum muss ich es jetzt gerade, jetzt, wo ihr es wollt, warum muss ich aufhören mit dem Spielen? Nur weil es euch einfällt. Also das sind diese ganz alltäglichen Reibereien, die für mich völlig normal sind. Also ich sag's immer so, die Eltern wollen eigenständige Kinder, wollen autonome Kinder, ne? Wollen selbstbewusste Kinder, wollen diskussionsfreudige Kinder, wollen sie, finde ich auch hervorragend als Erziehungsziel. Aber dann kommt sofort der Satz, aber manchmal könnt ihr schon beigeben.
Und ist das nicht so? Sind Sie eigentlich Vater?
Ja, ich hab ja schon einen ganz großen Sohn. Ich fand das immer normal, wobei ich Vater war und nicht Therapeut, ne? Muss man auch sagen. Also deshalb verstehe ich auch die Kinder, aber ich verstehe auch die Eltern. Also es gibt kein pflegeleichtes Kind, um das mal so klar auszudrücken. Pflegeleichte Kinder, die sind dann vielleicht bekifft oder so, ne? Oder vollgedröhnt.
Aber wenn Sie mal bei dem Beispiel bleiben, Kind soll lernen, alleine zu schlafen und irgendwann will es dann auch alleine bestimmen, wann es schläft. Also sprich nicht um 8 oder 9, sondern eben viel später. Da können ja Eltern nicht nachgeben, oder was würden Sie sagen?
Naja, es kommt ja auf das Alter des Kindes. Ein 5-jähriges Kind will schon etwas länger aufbleiben, ne, als ein 2-jähriges Kind. Und ein 12-jähriges Kind will eben nochmal anders in die Bettekammer reingehen. Das heißt also zunächst einmal, wenn Kinder auch Grenzen erweitern, nicht das sofort als ja, als böse Absicht zu sehen, sondern sich selber Gedanken zu machen mal. Ne, was bedeutet das jetzt vielleicht? Vielleicht muss ich diese Grenze von 8 auf 8:30 erweitern, beispielsweise. Also die Frage zu stellen, wozu macht mein Kind das? Was will mein Kind mit dieser dieser Grenzerweiterung ausdrücken? Also positiv heranzugehen. Vielleicht will es aber auch eine gewisse Ungerechtigkeit ausdrücken. Also du hast 2 Kinder, ne? Ein Kind ist 3 und ein anderes ist 7 und das 7-jährige Kind darf natürlich länger aufbleiben. Und das 3-jährige Kind guckt das und sagt, nö, das war eine Sauerei, ne? Auch dann diese Grenzüberschreitung beim 3-jährigen oder der Versuch, die Grenze zu erweitern, nicht als böse Absicht zu sehen, sondern der sieht, beim anderen ist das und dann bin ich gefordert. Dann kann ich auch sagen, pass mal auf, du bist 3, ne? Und dein Bruder ist 4 Jahre älter, der darf das schon. Das ist aber ungerecht. Ja, das ist auch aus der Sicht des Kindes ungerecht. Oder dann, du bist ungerecht. Mhm. Und dann kann man auch sagen, du, das ist sicherlich deine Meinung. Es stimmt, ich bin im Augenblick ungerecht. Also das auch auszuhalten, wenn ein Kind das formuliert. Und ich finde es übrigens toll, dass die Kinder sich das heute trauen. Diese Offenheit, die sie auch zeigen, uns Erwachsenen gegenüber. Ne? Viele Eltern, die heute Eltern sind, haben sich das früher nicht getraut, auch mal zu sagen, du bist gemein oder du bist ungerecht. Das trauen sich die Kinder heute oder das trauen sich viele Kinder heute, weil sie das Gefühl haben, ich darf das und meine Kinder mögen mich auch, wenn ich mal klar bin, ne? wenn ich mal deutlich bin. Also da ist eine ganze Menge auch im Positiven passiert.
Klarheit ist ja wahrscheinlich ein ganz gutes Stichwort. Also ich denke, das ist immer ein guter Ratgeber an Eltern, eben klar zu sein. Mich würde noch interessieren, bei allem Respekt für unsere Kinder und allem Zuhören und Reinhorchen, was die wollen, wenn die Eltern sich bestimmte Regeln, auch vielleicht sinnvolle Regeln, überlegt haben, dann sollen sie die schon durchsetzen. Oder wie haben Sie das eben gemeint?
Wenn ich bestimmte Regeln wichtig finde, also zum Beispiel, ich finde wichtig ein gemeinsames Abendessen zum Beispiel oder ein gemeinsames Mittagessen, dann finde ich wichtig, dass solche Rituale auch durchgeführt werden. Und das gemeinsame Essen mit einem 3-Jährigen stellt sich eben halt anders dar als mit einem 8- ne? oder 12-Jährigen. Aber ich finde, solche Absprachen, gebunden an Rituale, sind ausgesprochen wichtig. Ich habe ja vor fast 30 Jahren geschrieben, Kinder brauchen Grenzen. Möglicherweise würde ich das heute natürlich immer noch so nennen, aber viel wichtiger ist so ein Satz wie, Kinder brauchen Rituale. Mhm. Kinder brauchen eine gewisse Festigkeit im Tagesablauf, im Wochenablauf, im Jahresablauf. Das ist ausgesprochen zentral. Und wir haben das ja auch in Corona gesehen, wie wir einmal bestimmte Rituale nicht mehr da waren. Die konnten so nicht mehr durchgeführt werden. Und das hat für viele, viele Kinder eine große Unsicherheit gebracht. Also Eltern haben eine Erziehungsverantwortung und die kann ihnen niemand nehmen. Wenn sich Eltern aus der Erziehungsverantwortung zurückziehen, ziehen sich aus der Beziehung zum Kind zurück. Und dieses Kind ist halt und orientierungslos und reagiert auch entsprechend. Also manche Grenzüberschreitungen, die wir beobachten, haben natürlich auch damit zu tun, dass die Kinder Halt und Orientierung wollen und auch durch ihr Handeln, ihr grenzüberschreitendes Handeln auch drücken. Nehmt euch doch mal ernst als Erziehungsverantwortliche. Wir vertrauen euch auch, ne? Nicht, dass ihr das Beste wollt, aber wir vertrauen euch, dass ihr uns ins Leben begleitet.
Also so eine, was wir manchmal als Aufsässigkeit brandmarken würden, ist dann auch eigentlich ein Ruf um nach Aufmerksamkeit.
Ich denke, dass manche Grenzüberschreitungen gerade auch bei Älteren damit zu tun haben, nehmt mich ernst. Nehmt eure Aufgabe ernst. Ihr seid erwachsen und benehmt euch auch wie Erwachsene. Also manchmal so dass sich so Väter wie die Kumpel ihrer Söhne verstehen oder manche Mütter, die sich dann so als Freundinnen missverstehen. Ich finde das grässlich. Also Kinder suchen sich ihre Freunde und Freundinnen selber aus und die haben ein Kriterium, diese Freunde und Freundinnen, die sind meistens älter. Mhm. Und das Wort Eltern sein, Leute, leitet sich her aus, ich bin älter, ich habe Erfahrungen, ich habe Erfahrungsvorsprünge. Erfahrungsvorsprünge werden ja nur dann zu einem Problem, wenn sie als Besserwisserei missverstanden werden, nicht? Wenn sie verstanden werden als ich bin hier der Oberbestimmer, ich weiß, wo es lang geht, dann wird es ein Problem. Aber ich muss in der Verantwortung auch stehen und in der Verantwortung bleiben.
Im Alltag von Familien gibt es ja auch in ganz liebevollen Familien, die eigentlich ganz harmonisch sind, werden insbesondere so mit kleineren Kindern ja jeden Tag trotzdem ganz viele kleine Kämpfe ausgefochten. Räum dein Zimmer auf, iss dein Essen auf, stell deine Teller bitte in die Spülmaschine, ich weiß gar nicht, auf dem Spielplatz, wir müssen jetzt gehen, es ist Zeit, bitte rutsch nicht die hohe Rutsche runter, die ist noch zu gefährlich und so weiter und so fort. Und wenn Eltern da Regeln durchsetzen wollen, möchte ich mal sagen, dann kommt es ja auf die Konsequenzen an. Und das ist ein ganz heikles Thema, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Also wahrscheinlich wissen inzwischen alle, dass wenn man ein Gebot ausspricht oder eine Aufforderung ausspricht und das verbindet mit einer angedrohten Konsequenz, dann muss die auch erfolgen. Und daran hapert es oft, weil das ganz schwer fällt. Was sind denn gute Konsequenzen? Oder braucht man die gar nicht?
Konsequenzen braucht man, aber davor muss man klar sein. Und zur Klarheit gehört auch eine Klarheit in der Sprache. Beispiel, da kommt eine Mutter zu ihrem Achtjährigen, ne, und sagt, wollen wir heute zu Oma? Wollen wir heute zu Oma? Und das Kind guckt die Mutter an und sieht, sie will. Also sagt das Kind, nee. Ne, und was macht die Mutter dann? Dann textet sie den Jungen zu. Ne, und nach 10 Minuten sagt er irgendwann, okay, ich komme mit. Und ich habe so ein Beispiel gehabt. Und dann habe ich den Jungen gefragt, was willst du denn von deiner Mutter? Dass sie mal zu mir kommt und sagt, ich möchte heute zu Oma. Und ich möchte, dass du heute mitkommst. Und ich habe ihn dann gefragt, ja, was hätte sie denn davon? Und er sagte, die wäre 10 Minuten eher bei Oma. Also es fängt an, dass ich auch ich sage, zu einem zweijährigen Kind zu sagen, wir wollen die Windel wechseln. Ne, dazu gehört sehr viel Mut, weil ich davon ausgehe, dass die Mutter trocken ist.
Ja.
Ne, ich habe das jetzt gestern gehört, ne? Wir wollen die Nase schneuzen, sagt die Mutter zu einem 5-Jährigen. Und der guckt ganz belämmert und sagt, ja, was? Sag doch einfach, ich möchte. Ich will. Und nicht dieses harmonisierende Wir. Wir wollen. Wenn ich zu einem 5-jährigen Kind abends sage, wir wollen jetzt ins Bett, dann sagt das Kind, ja, dann komm mal mit, nicht? Mhm. Also halt, ich möchte. Es fängt zunächst einmal, bevor man über Konsequenzen redet, ne, fängt es mit der Sprache an. Also, ich zu sagen. Ich gebe den Eltern häufig immer eine Aufgabe. Immer wenn ihr wir sagt, aber ich meint, beißt euch auf die Zunge. Und am Ende des Tages geht vor den Spiegel und kontrolliert die Zunge.
Das ist aber schmerzhaft.
Ja, die ist blutig. Also, ne, also das fängt damit an, dass die Kinder wissen, woran bin ich beispielsweise. Ne, zu einem 4-Jährigen zu sagen, wir wollen in den Kindergarten. Dann denkt das Kind, will die auch noch mit? Oder was ist hier eigentlich? Ich möchte mit dir in den Kindergarten. Da fängt es beispielsweise an. Das ist der erste Punkt. Das zweite ist, je jünger die Kinder sind, umso anders drücken sich auch aus. Ein 2-3-jähriges Kind sagt Nein beispielsweise. Und im Nein ist zunächst einmal nicht Widerstand. Da ist häufig auch, ich möchte ein Stück weit mitbestimmen. Nicht in der Sache, sondern im Zeitpunkt. Ich glaube, zunächst einmal, bevor ich über Konsequenzen, das sage ich den Eltern noch immer, nachdenke, muss ich über meine Sprache, über die Klarheit in meiner Sprache nachdenken. Okay, das ist das eine. Das zweite ist dann die Konsequenz. Ja, eine Konsequenz muss in einem, wie es so schön theoretisch heißt, in einem inneren logischen Zusammenhang zu stehen. Also im Zustand von hormoneller Irritation in das Kinderzimmer zu platzen. Ne? Wenn hier nicht sofort aufgeräumt wird, ne, gibt's
kein Abendessen.
Ja, oder gibt's kein Fernsehen oder sowas, nicht? Also, nicht aufräumen und Fernsehen steht für mich nicht in einem Zusammenhang. Es sei denn, die Fernsehsendung geht übers Aufräumen. Also ich muss dann mal hingucken, was steckt möglicherweise dahinter und dem Kind dann auch Zeit zu geben. Also ein 3-4-jähriges Kind braucht möglicherweise, ne, Mithilfe, Schneisen zu schlagen. Ne? Und bei einem 12-13-Jährigen würde ich sagen, wenn du als Mutter so viel Zeit hast, ins Kinderzimmer deines Sohnes oder deiner Tochter zu schauen, hast du einfach zu viel Zeit. Also ich würde da anders, ganz anders herangehen.
Aber bleiben Sie doch mal bei dem Beispiel aufräumen. Das ist ja auch ein Dauerthema. Da haben ja Familien unterschiedliche Standards, ja, sagen wir mal. Aber trotzdem gibt es manchmal ja den Konflikt, dass die Eltern finden, es müsste ordentlicher sein und die Kinder das nicht finden. Oder das bezieht vielleicht gar nicht unbedingt aufs Kinderzimmer, sondern die lassen auch ihre Spielsachen immer im Wohnzimmer liegen oder in der Küche oder in den Familienräumen. So. Was wäre denn da eine sinnvolle Konsequenz, wenn man eben nicht mit was ganz Sachfremden wie Fernsehen oder Essen oder sonst was drohen will?
Also ich sag immer, lass das Kinderzimmer Kinderzimmer sein. Und bei jüngeren Kindern würde ich immer eine Mithilfe, also bis zum 4., 5. Leben, eine Mithilfe anbieten, also Schneisen zu schlagen, nicht? Wenn sich allerdings dann die Unordnung in die Wohnung hinein quillt, also wie Sie es gerade gesagt haben, es fällt alles aus der Hand und Kindern fällt vieles aus der Hand, dann gibt's ein Gespräch. Ich möchte, dass bis 18 Uhr zum Beispiel alles in eurem Kinderzimmer verschwindet. Habt ihr mich verstanden? Also ich muss auch das. Und wenn die Kinder sagen ja, dann sage ich zunächst aber gar nichts, sondern ich gehe von einem Einverständnis aus. Das ist wichtig. Bei einem 10-11-Jährigen würde ich immer einen Vertrag machen. Schriftlich. Also ab 10 ist man vertragsgeil. Mit Unterschrift, ganz klar. Und das auch anhängen. So. Also zunächst einmal gehe ich positiv ran. Dann merke ich aber, das kommt natürlich, aber Herr Rocke, er räumt ja nicht auf. Oder sie räumt nicht auf. Ich sage dann immer, nun gebt vertraut. Und dann, wenn es dann nicht passiert, dann gibt es eine Konsequenz. Und die wäre zum Beispiel, dass alles, was bis zu einem, ne, bis zur 17:45 nicht verschwunden ist, kommt in einen Sack, in einen Zaubersack. Und dieser Sack wird erst nach 3 Tagen wieder geöffnet. Das heißt also, das ist dann weg. Und wenn sagen immer einige, ja, Herr Rocke, aber hilft das denn, wenn man beispielsweise ein Lieblingsspielzeug im Sack verschwinden lässt, ist das schon etwas. Oder ne, eine Jacke. Mir hat da neulich mal gesagt, der 11-Jähriger, Herr Rocke, gilt das denn auch für meinen Papa? Der lässt auch immer alles fallen. Dann habe ich gesagt, der macht eine kleine Familienrat. Und wenn der Papa das auch fallen lässt, die kommt natürlich auch in den Sack. Also es geht natürlich nicht nur für die Kinder, aber über so etwas, über die Mitsprache und über die Einsicht. Aber wenn ich jetzt sage zu einem Kind, es kommt in den Sack, dann muss ich das auch machen. Also nicht nur sagen, sondern dann auch tun, auch wenn es dann Gebrülle gibt. Du bist gemein, du bist ne, sowas, dann muss ich das auch aushalten.
Ist das ein Hauptfehler von Eltern und Elternerziehenden, dass sie dann die Konsequenz doch nicht durchhalten?
Das ist sozusagen etwas, worauf die Kinder natürlich spekulieren. Ne? Kinder haben ja immer Konsequenzen, Killer auch drauf. Ne? Also du bist gemein oder dann ziehe ich aus oder so. Ne? Das finde ich auch wieder an den Kindern so klasse, ne? Dass sie uns ja auch austesten. Aber deshalb sage ich immer, du musst die Konsequenz dir im Vorhinein überlegen. Du musst dir überlegen, halte ich das auch aus? Und Sie haben gerade gesagt, das ist natürlich von Familie zu Familie auch wirklich verschieden. Also nehmen wir das Thema Aufräumen, ne, ist verschieden. Es gibt so viele, das Thema Essen oder andere Sachen. Jede Familie hat ja sozusagen, wie ich das immer nenne, so ihre kleinen Reibereien. Und ich muss auch nur dort konsequent sein, wo es mir wirklich auf den Senkel geht. Und ich muss das jetzt nicht so durchziehen für alle Bereiche. Kindern reicht häufig, wenn sie in einem Bereich merken, Mensch, da waren die Alten ja mal konsequent. Hätte ich nicht gedacht, dass die doch so sind. Dann hat man auch einen, ja, für sich selber einen Gewinn und auch bei den Kindern steigt man in einer gewissen Hochachtung. Weil Sie gerade von Fehlern nochmal gesprochen haben. Ach, ich nenne das immer, das sind liebenswürdige Unzulänglichkeiten, nicht? Wenn ich immer Eltern so die Fehler aufzähle, was man alles nicht macht, das bringt nichts. Ich denke, Eltern haben ohnehin einen sehr schweren Job. Und was ich immer mache, ist, sie wirklich zu ermutigen und auf das zu achten, was sie können. Und Eltern können eine ganze Menge, nur sie gestatten es sich häufig nicht.
Sie hatten eben auch angedeutet, unterschiedliche Standards. Jetzt haben unterschiedliche Familien verschiedene Standards, aber Kinder werden ja auch vielleicht mehr als früher auch recht früh im Lebensalter betreut. Also gehen in die Krippe zur Tagesmutter, gehen dann in die Kita, gehen in die Schule. Schulen sind immer häufiger Ganztagsschulen oder haben nachmittags auch noch Angebote. Jedenfalls sind die wenigsten Kinder jetzt um 1 Uhr zu Hause, so wie ganz früher. Das heißt aber auch, dass sie ja unterschiedlichen, ich sag mal, Regelsystemen ausgesetzt sind, was zu Hause sie dürfen, ist vielleicht in der Kita nicht möglich und so weiter und so fort. Wie kommen Sie damit klar? Ist das nicht sehr verwirrend?
Nein, nein. Es gibt ja so einen Satz, der ist so seit 40 Jahren so ein Thema. Man muss in der Erziehung an einem Strang ziehen. Ne? Wir müssen alle an einem Strang ziehen. Beim Wort Strang fällt mir als alter Fan von John Wayne niemals Erziehung ein. Das war immer Hinrichtung. Mhm. Ne? Kinder wollen nicht, dass ein am Strang gezogen wird. Kinder lieben die Unterschiedlichkeit von Erziehung. Und die Unterschiedlichkeit ist von Uneinigkeit zu unterscheiden. Unterschiedlichkeit ist, da gibt's gewisse Standards. Also nehmen wir an, das Thema Grenzen. Ne? Bei Oma und Opa gibt's auch Grenzen, aber sie sind andere als zu Hause. Ne? Im Kindergarten gibt es auch Grenzen, nur sie sind andere als zu Hause. Also die Kinder können mit unterschiedlichen Grenzen, auch von Papa und Mama, sehr wohl umgehen, wenn sie wissen, woran sie sind. Unterschiedlichkeit ist das eine, Uneinigkeit ist das andere. Uneinigkeit ist, einer setzt überhaupt keine Grenzen, ne, und die andere Person setzt sehr enge Grenzen beispielsweise. Das ist eine Uneinigkeit. Oder wenn bestimmte Sachen gegeneinander ausgespielt werden. Ich bin wohl viel lieber dir gegenüber, weil ich so und so bin. Das ist eine Uneinigkeit, aber eine Unterschiedlichkeit finde ich ausgesprochen gut. Und das ist so neu dann auch nicht. Also wenn man sich mal zurück erinnert, ne? Also ich erinnere mich an Oma und Opa, an Uroma und
Uropa. Die waren immer toleranter. Und
ja, toleranter, aber eben auch, ich wusste immer woran, ne? Ich wusste immer woran ich war. Also bei Uroma durfte man nicht so viel mit dem Essen spielen, ne? Weil die eine ganz andere Lebenserfahrung hatte, ne? Die ist im 19. Jahrhundert noch sozialisiert worden als ich. Also das heißt, die hatte andere Regeln als ich zu Hause hatte. Also wenn man weiß, woran man ist, also man ist jetzt bei Oma, bei Opa oder man ist jetzt im Kindergarten und dann kommen die Kinder damit klar. Und deshalb finde ich ja auch wichtig, was ich vorhin gesagt habe, das Ritual ist wichtig. Also die Kinder müssen beispielsweise im Kindergarten ankommen. Die sollen nicht reingeschoben werden. Deshalb ist ein Begrüßungsritual so wichtig. Das Gleiche gilt für die Schule. Sie müssen in der Schule ankommen und damit wird auch signalisiert, hier gelten jetzt die schulischen Regeln und nicht mehr die ich vielleicht zu Hause erlebe.
Kann man sich gut vorstellen, dass die Kinder das dann auch drauf haben, also zu wissen, in welcher Umgebung welche Regeln kennen. Das sind sie ja sicherlich, können sie das adaptieren. adaptieren.
Kinder können das und Kinder machen das immer an Raum und Zeit fest. Ne? Also wenn das Morgenritual im Kindergarten war, dann bin ich da beispielsweise. Oder ne, wenn ich in der ersten Stunde Schule war und den Schulhof betrete beispielsweise oder das Klassenzimmer betrete, dann gelten hier andere Regeln.
Ein bisschen komplizierter ist die Welt von Kindern vielleicht auch geworden heutzutage dadurch, dass es ja sehr viel Patchwork-Familien gibt. Also Eltern, die sich irgendwann getrennt haben, neue Partner, die Kinder des einen, die Kinder des anderen und vielleicht auch gemeinsame Kinder. Wer darf denn in diesen Konstellationen Grenzen setzen?
Das ist eine Frage der Absprache beispielsweise. Also gerade in Patchwork-Familien ist es wichtig, dass man sich regelmäßig, also nicht nur die Eltern sozusagen, sondern auch gemeinsam mit den Kindern klare Absprachen trifft. Und da finde ich immer einen Familienrat, so dass man mindestens einmal pro Woche sich zusammensetzt, bestimmte Absprachen trifft und dann Woche später auch überprüft, werden die Absprachen gehalten und dann vielleicht, wenn sie nicht eingehalten werden, woran liegt das möglicherweise, dass man da gemeinsam auf einen Nenner kommt. Da ist ganz viel Reibereien, da ist auch viel Streit, aber ich sage immer, wo Streit ist, da ist auch, oder wo Reibung ist, da ist auch Wärme. Und wo Wärme ist, da ist auch Beziehung. Gerade in Patchwork-Familien oder auch bei Pflegekindern, bei Adoptivkindern sind solche Absprachen, verlässliche Regeln ausgesprochen wichtig. Und wenn man da nach dem Motto handelt, ja, es wird schon irgendwie, ne, es läuft sich schon halbwegs zurück. Nein, auch dann, wenn es gut läuft, ist es absolut wichtig, sich auch nochmal zu bestätigen darin, dass es in dieser Woche keine Probleme, keine größeren Konflikte gegeben hat. Also gerade so Familienkonferenzen, Familienrat ist ja immer dann, kommt immer dann zusammen, wenn es nicht läuft. Ich finde es wichtig, auch dann miteinander zu reden, wenn es gut läuft. Also wir sind bei den Ritualen ja gewesen. Gerade auch in Patchwork-Familien gehören solche Rituale, so dass man sich am Abend nochmal auch zusammensetzt auf der Elternebene, was ist gut gelaufen. Oder dass man ein Gute-Nacht-Ritual hat und mal sagt, Mensch, das war heute klasse, das ist gut gelaufen. Und nicht immer, was ist heute schlecht gelaufen.
Ist das so überhaupt ratsam? Sie hatten das so ein paar Mal angesprochen, so Verträge schließen oder Übereinkünfte treffen. Würden Sie das empfehlen, also dass man mit den Kindern so in jedem Alter einen Vertrag macht, wie man in der Familie miteinander umgehen will und welche Regeln gelten?
Also ja, vom 5. und 6. Lebensjahr, ne? Mhm. Ist es nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Also und die Kinder finden es auch witzig. Sie finden es auch witzig. Also zum Beispiel, wo ich immer rate, ist Mithilfe im Haushalt. Ne? So. Und Mithilfe im Haushalt ist für mich wichtig, dass die Kinder mithelfen. Und die Kinder wollen auch mithelfen. Nur sie werden sehr früh entmutigt. Ne? Ein 3-jähriges Kind trägt halt das Tellerchen anders weg als ein 6-Jährigen. Aber das auch zuzumuten. Und es ist stolz, wenn es das Tellerchen dann vom Tisch in die Küche trägt. Und wenn die da entmutigt werden, dann sagen sie irgendwann, macht doch euren Dreck alleine. Ich habe keinen Bock mehr. Also was ich wichtig finde, ist, dass die Mithilfe zum Beispiel auch früh so in so einem Kalender gemacht wird. Also am Montag wird das gemacht, Dienstag das, Mittwoch das. Also und das wird aufgehängt. Wird aufgehängt in der Küche oder dort, wo man immer ist, so dass die Kinder auch einen Blick drauf werfen. Also solche Verbindlichkeit finde ich schon wichtig. Das ist kein Spleen, das ist nicht Bürokratie, sondern da kommt dann auch was zusammen. Und die Kinder fühlen sich auch sehr ernst genommen.
Sie hatten schon ein Beispiel angesprochen mit dem Aufräumen und erklärt, was da eine gute Konsequenz wäre oder wie man da vorgeht. Nochmal ein anderes Beispiel aus der Praxis, was dann schon ein bisschen schwerwiegender ist und hoffentlich vielleicht etwas ältere Kinder betrifft. Das Kind schwänzt die Schule.
Ja. Ein Thema, was mich immer wieder auch oder was immer wieder auch in den Beratungen hochkommt. Zunächst einmal generell vorweg, wenn es tatsächlich gravierende Gründe gibt, dann denke ich, ist schon auch eine professionelle Begleitung absolut wichtig. Was ich immer wichtig finde, ist, wozu schwänzt ein Kind das? Wozu? Also was steckt möglicherweise dahinter? Und es gibt so aus meiner Sicht so grobe Bereiche, die zu unterscheiden sind. Das eine ist, das Kind probiert etwas aus. Mal sehen, wann sie es merken. Das ist so, das kann schon sehr früh passieren. So, siebtes, achtes Lebensjahr, so die zweite, dritte Klasse, Grundschule. Das ist so auch, ist das Alter auch, wo die Kinder anfangen zu lügen, wo sie auch mal ein bisschen so was nebenbei, also stehlen. Also es ist so der Versuch, Grenzen zu überschreiten. Da denke ich, ist offenlegen, ich hab's gemerkt, ne, ausgesprochen wichtig. Auch das kann ja dann nicht muss ja nicht der ganze Tag sein, das kann ja auch nur eine Stunde mal sehen, ne? So, sie fangen so ganz klein an, Grenzen überschreiten, das denke ich, gehört mit dazu, und da muss man auch nun nicht die Dramatik machen. Der zweite ist, dass das Kind sich nicht von zu Hause wegtraut in die Schule, weil zu Hause beispielsweise eine krisenhafte Situation ist. Also Vater, Mutter ist sehr, sehr krank, ist eine Trennungssituation, Geschwister sind krank. Das Kind mag einfach nicht weg, weil es so die Aufgabe hat, ich muss zu Hause sein, ich muss aufpassen, was möglicherweise, ne, zu Hause passiert. Der dritte Aspekt hat dann in der Tat was mit der Schule selber zu tun. Es kann was zu tun haben mit Mobbing, es kann zu tun haben mit Überforderung in der Schule, also dass die Eltern auch große Forderungen an das Kind stellen und das Kind diesen Forderungen schlichtweg nicht genügt. Und es gibt hin und wieder so einen vierten großen Bereich, wo das wirklich mit der Elternbeziehung zu tun hat, wo sich diese elterliche Beziehung auch auf, oder nochmal anders formuliert, wo das Schulschwänzen Ausdruck ist, auch von innerfamiliären Konflikten und Streitigkeit. Und dieser letzte Bereich, den kriege ich natürlich nur durch eine professionelle Beratung halbwegs geklärt. Was ich immer wichtig finde, ist, das gehört mit dazu. Die Schulschwänzen ist für mich ein Zeichen, sollte für mich ein Zeichen sein, dass das Kind auf bestimmte Dinge aufmerksam macht. Und ich kann das zunächst einmal im Familienbereich bereden. Und wenn ich nicht weiter weiß, ist es absolut okay und auch wichtig, sich professionelle Hilfe zu holen.
Ja, vielen Dank. Das ist eine sehr ermutigende Sichtweise, die Sie haben, oder viele ermutigende Ratschläge, finde ich, die sehr positiv, von einer sehr positiven Eltern-Kind-Beziehung ausgehen und die bestärken. Das ist, finde ich, sehr beeindruckend. Vielen Dank.
Gerne.
Jan-Uwe Rogge.
Danke.
Bestseller-Autor und bei uns im Studio des Abendblattes. Vielen, vielen Dank.
Jo.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.